Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hey Reinhold.
Grüß dich. Sag mal, du weißt doch, ich bin so ein Convenience-Typ und Hauptsache bequem, Hauptsache ich muss nichts konfigurieren und so. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut in meinem E-Mail-Client. Also ich muss da quasi nichts eintragen. Ich habe nur gesagt, hier, das ist mein Google-Account und das war's.
Wie dein Google-Account? Wie hast du das gesagt? Da gibt es eine extra Option, dass du sagst, ja, ich bin bei Google oder wie? Oder?
Genau, und dann machst du halt eine Anmeldung übers Web, also in deinen Google-Account. Und dann sagst du, ja, dieser E-Mail-Client darf Mails für mich abrufen und zack, ist verbunden. Und ich erinnere mich noch an die Zeiten, in denen ich mich durch Dialoge gequält habe und durch Einstellungsparameter. Und ich vermute mal, bei dir sieht es immer noch so aus.
Ey Mann, das ist voll gut. Also ich muss mal eine Lanze brechen für Einstellungsparameter, weil, ja. Also ich finde es andersrum ja schon ein bisschen schwierig, wenn irgendwie nur so große Firmen miteinander halt irgendwelche Protokolle definieren oder irgendwelche Auto-Discovery-Mechanismen und du dann halt, ja gut, dann kannst du halt Google verwenden, aber kannst du auch einen Sporn-Kuller-Account verwenden bei dir? Weil ich habe nämlich kein Weblogin. Also ja. Wie soll das gehen dann, oder?
Ja, nee, genau, das würde halt so nicht funktionieren. Das heißt, bei dir müsste ich noch manuell die Parameter eingeben.
Ach, das geht oder? Aber immerhin noch.
Naja, das schon. Ja, ja. Aber es gibt halt die Komfortfunktion für so Anwender wie mich, die einfach keine Lust drauf haben. Aber ich erinnere mich noch, was das früher für ein Pain war. Also du hast das wahrscheinlich noch, oder? Was hast du für einen E-Mail-Client?
Benutze den Thunderbird.
Ist der gut?
Ach, das ist eine Hassliebe, die ich habe.
Ja.
Also mein Schmerz reicht nicht so weit, dass ich meinen eigenen Mail-Client programmieren würde, aber ich habe es auf der Agenda, Reinhold, weil es triggert mich einfach, dieses Programm. Das ist so schlecht manchmal.
Ja.
Was hast du? Apple Mail.
Ja.
Apple Mail?
Stinknormales Ding.
Kann das alles?
Naja, was heißt kann alles? Um ehrlich zu sein, ich habe halt tatsächlich nur den Google-Account eingebunden. Ich habe sonst keine Mail-Server oder sowas, mit denen ich mich connecte. Ich habe mir mein Leben einfach gemacht. Komplexität rausgenommen.
Das ist ja auch gut für Security.
Ja.
Je einfacher, umso besser. Ja, aber diese Auto-Discovery-Mechanismen, weißt du, wie das funktioniert? Wie redet denn überhaupt der Browser dann mit deinem Mail-Client? Wie geht denn das? Also jetzt ernst gemeinte Frage, was
nee,
ist das?
Nee, weiß so ich tatsächlich nicht.
OAuth-Flow oder so.
Ja, schon, genau. Also du authentifizierst dich halt durch und keine Ahnung, wie das dann übergeben wird. Also ich meine, am Ende werden ja schon auch irgendwelche Einstellungen wie SMTP und POP. Nee, wobei, ich glaube, es läuft nicht über POP. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
Was da unter der Haube läuft.
Ja, was unter der Haube läuft, weiß ich nicht.
Ich vermute mal IMAP, aber, oder?
Hätte ich jetzt auch gedacht. Also nee, POP ist es definitiv nicht.
Ja.
Aber lass uns mal darüber sprechen, oder?
Über den Empfang von E-Mails und wie E-Mails dargestellt werden dann. Ja, das ist nämlich ganz spannend eigentlich. Das ist ein eigenes Thema.
Ja, genau. Also ich habe es ja gerade schon genannt, oder? POP ist eine Möglichkeit. POP, POP 3, oder?
Kann das sein? Das Post Office Protokoll.
Ja, um E-Mails abzurufen. Und das war natürlich früher auch, oder ist im Prinzip eigentlich unverschlüsselt. Erst wenn wir was drunter legen, wird es verschlüsselt, ne?
Ja, also POP ist prinzipiell ein textbasiertes Protokoll. Man kann sich auf so einen POP-Server auch einfach per Telnet verbinden. Port 110 ist das. Und kann dann sagen, zum Beispiel User, dann seinen Benutzernamen und Pass, sein Passwort dahinter schreiben, einfach im Klartext. Und dann, wenn das stimmt und der Server das so annimmt, dann ist man drin, kann dann sagen List, kann sich seine E-Mails anzeigen lassen und kann die dann eben auch retrieven.
Ja, typischerweise ist es dann, dass man die E-Mails vom Server holt und dass sie dort dann auch gelöscht werden. Ne? Ich glaube, man kann sagen, dass er sie nicht löschen soll, aber das war typischerweise so. Also vielleicht das auch nochmal, oder? So die guten alten Tage, du hast halt die E-Mails abgeholt und dann waren die nicht mehr auf dem Server.
Genau. Weil der Server, der hatte ja nicht so viel Platz.
Ja.
Und aber der Nachteil ist natürlich offensichtlich, dass wenn du zwei Rechner hast, dann hat der eine die Mail bekommen und der andere dann halt nicht mehr. Da war sie dann halt weg.
Ja. Aber das ist ja schon mal ein Problem, oder? Also ich schicke per Klartext da meinen Benutzernamen und mein Passwort über die Leitung und kann natürlich jeder mitlesen, der irgendwie Zugriff darauf hat.
Das haben die sich auch gedacht. Und deswegen gab es relativ schnell eine Erweiterung von dem Post Office Protokoll, um eine sogenannte Challenge-Response-Authentisierung, die tatsächlich ärgerlicherweise, und das ist, boah, das triggert mich so hart, das muss ich jetzt noch sagen, sorry. Im Thunderbird gibt es natürlich auch diese Einstellung und da steht es als verschlüsselter Login oder so, glaube ich, oder verschlüsseltes Passwort, Passwort verschlüsselt übertragen. Das ist aber keine Verschlüsselung. Mhm. Das regt mich auf, Reinhold.
Ja, dann
wenn
sag
ich das
noch
nicht
mal,
sagen was, kann, da platze ich.
Was heißt Challenge Response in dem Fall?
Naja, der Server, der gibt dir quasi einen Zufallswert, eine Nonce. Mhm. Und der Client nimmt die Nonce und das Passwort, macht eine Hash-Funktion drüber und schickt dann dieses gehashte Ding zurück. Der Mechanismus dafür heißt CRAM-MD5 zum Beispiel. Mhm. Also Challenge Response Authentication Mechanism mit dem MD5-Algorithmus. Der ist jetzt nicht besonders gut, aber das war halt damals, sag ich mal, leichtgewichtig, um nicht das Passwort im Klartext übertragen zu müssen.
Mhm. Ja, aber diese Nonce kann man ja auch abfangen, theoretisch.
Ja, genau. Aber die ist ja einfach nur, da ist ja keine Info drin. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, ich kann halt einfach abwarten, bis ein legitimer Client sich authentisiert hat und dann kann ich die Verbindung übernehmen. Also wenn ich ein Router bin in der Mitte, dann warte ich halt ab, bis der legitime Client seine Response geschickt hat und dann übernehme ich die TCP-Verbindung. Und dann kann ich natürlich alles machen an diesem Server und bin authentisiert als der Benutzer. Mhm. Das ist also ungünstig tatsächlich. Mhm. Das ist nicht kryptografisch sicher. Das ist einfach nur so eine Sitzungssicherheit.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir nutzen ja heute noch POP. Also es muss ja irgendwie sicherer geworden sein.
Naja gut, ich meine, was man halt immer machen kann, ist der Holzhammer, ne? Dass man sagt, ich habe ein unsicheres Protokoll und ich verpacke das komplett in eine Schutzschicht, die kryptografisch eben gut sicher funktioniert. Und das hat man bei POP ja auch gemacht, das ist dann halt POP-S.
Genau, das heißt also eben genau wie bei HTTPS, also die Verschlüsselung auf der unteren Schicht.
Genau, also dass man halt eine TLS-Verbindung macht und in diesem TLS-Kanal ist eben POP dann drin getunnelt. Und dann gibt es jetzt plötzlich aber mehrere Varianten, ne? Da gibt es quasi diese Plain-Authentisierung ohne Transportverschlüsselung, eine CRAM-MD5-Authentisierung ohne Transportverschlüsselung und mit Transportverschlüsselung gibt es natürlich auch beides. Also das sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist quasi der Transport, also die äußere Schicht von dem Protokoll und das andere ist dann, wie wird Benutzername und Passwort im Inneren übertragen? Mhm. Und tatsächlich ist das, was heute eigentlich am häufigsten verwendet wird, ist Transportverschlüsselung, das ist also gut, und aber Plain Username Passwort im Inneren.
Mhm. Aber ist doch egal, oder? Könnte man sagen. Passt doch. Ist ja, ja eine sichere Hülle.
Richtig. Also ja, aber natürlich, also gelayerte Security ist nie schlecht. Ne? Also
macht's komplexer.
Macht's komplexer, das ist richtig. Wenn man sich auf die TLS-Hülle verlässt, dann ist es aber natürlich trotzdem unschön, so ein Passwort im Klartext zu haben, weil wenn der Server gehackt wird, dann sieht er halt alle Passwörter. Mhm. Das ist nicht so schön. Also cooler fände ich jetzt, für die Sitzungsintegrität ein TLS und für den Beweis, dass du ein Passwort hast, irgendein Zero-Knowledge-Protokoll oder so. Aber das gibt's halt nicht. Da darf man sich auch nicht zu viel wünschen aus der Krypto-Ecke. Das ist halt einfach so, ja.
Ey, und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich an diesen Protokollen noch groß was ändern wird.
Das wird kein End of Life, würde ich mal sagen. Also da, da investiert ja auch keiner Zeit mehr rein.
Ja.
Also die allermeisten Mail-Server, die bieten ja heute, ob die überhaupt noch POP anbieten. Die allermeisten machen ja mittlerweile IMAP.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass POP aber trotzdem noch unterstützt wird. Wenn ich mich recht erinnere, jetzt zum Beispiel auch bei dem Google, konnte ich immer noch per POP abrufen. Aber ja, ich glaube, es kommt so langsam aus der Mode. Ja, kann sein.
Also das wird immer stärker eingeschränkt. Mhm. Also gerade bei Google ist es so, da kann ich auch noch ranten drüber. Ich rufe ja ich habe ja meinen eigenen Server, aber ich habe ja auch ein paar Google-Kontos und da rufe ich per Fetchmail irgendwie meine Mails dann ab und die werden dann konsolidiert in mein eines Account reingeschoben. Mhm. Und da ist es aber so, dass Google da irgendwelche Zusatzsicherheitsmagic macht. Also ab und zu schlägt es dann fehl, wenn sich meine IP-Adresse ändert und dann sagt er, da muss ich jetzt mal jemand per Web einloggen und bestätigen, dass das jetzt echt du warst und so. Und das finde ich halt persönlich ziemlich unangenehm, weil da gibt es offensichtlich geheime Authentisierungslayer. Da gibt es irgendwas, was ich nicht sehe von außen, was aber für die Authentisierung tatsächlich notwendig ist. Das ist nicht schön.
Mhm. Aber okay, unabhängig von welchem Protokoll POP oder IMAP, hast du gerade gesagt, Genau, das ist eben ein Protokoll, das hauptsächlich dafür da ist, dass ich eben die Mails auf dem Server auch belassen kann. Also das standardmäßig so designt ist, dass ich die Mails von mehreren Clients aus abrufen kann und das ich dann in synchronen Stand habe. Ne?
Richtig.
So würde ich es jetzt mal laienhaft beschreiben.
Ja, also IMAP unterstützt im Gegensatz zu POP halt Ordner. Ordnerstrukturen, die man anwählen kann und dann da Nachrichten hin und her verschieben und so weiter, wie man das halt aus so einem ordentlich aufgeräumten Mail-Account kennt.
Mhm. Ist es da genauso wie bei POP, also mit der Authentifizierung?
Also grundsätzlich ist IMAP dem POP-Protokoll gar nicht so unähnlich. Also das ist auch so ein textbasiertes Protokoll. Und die Kommandos sind hier ein bisschen anders. Also zum Beispiel wird Benutzername und Passwort Base64 encoded übertragen, statt halt im Klartext wie bei POP. Aber die sind sich schon ähnlich und auch die Mechanismen zur Authentisierung sind ziemlich ähnlich.
Aber heißt auch hier die sichere Hülle, TLS und genauso beim Einliefern von Mails. Also wenn ich Mails an meinen Mailserver übertrage mit SMTP, auch hier das sichere Einhüllen in TLS.
Richtig. Genau, ja, genau, also IMAP-S ist dann eben IMAP über TLS.
Ja, genau. Was ich noch weiß, ich meine, ich kann das ja dann auch erzwingen als Mail-Server, dass ich sage, okay, gib mir nur noch Mails über eine verschlüsselte Verbindung, ne, mit Star-TLS.
Ja, Star-TLS ist nochmal was anderes. Also Star-TLS ist so eine komische Mischform.
Okay.
Also, das ist jetzt genau, jetzt ist die Frage, also wenn wir über Transportverschlüsselung sprechen, wenn ich IMAP-S meine, dann ist das auch ein anderer Port.
Ja, ja,
ich glaube, das ist 993, oder?
Ja, kann sein, ja.
Und POP3S ist auch ein anderer Port.
Genau. Das war ja auch immer das, man musste dann das immer einstellen. Also vielleicht hat nicht jeder diese Standard-Ports dann verwendet oder so. Man musste immer nachschauen, welcher Port das jetzt nochmal war.
Genau, also es gibt schon Standard-Ports für POP und für IMAP und für IMAP-S und für POP-S gibt es auch Standard-Ports.
Ja.
Aber das, was du gerade ansprichst, ist ja diese Mischform. Da fange ich zum Beispiel eine POP-Verbindung auf Port 110 an. Das ist Text. Und dann sendet der Client dieses Spezial-Keyword Start-TLS. Und zu dem Zeitpunkt wird quasi das Protokoll gewechselt von dem reinen Klartext-Protokoll auf ein binäres TLS-verschlüsseltes Protokoll.
Ach, das ist auch bei POP? Oder
das gibt es auch bei POP, das gibt es bei SMTP auch.
Ah ja, okay.
Die verhalten sich alle ein bisschen anders in der Syntax, wie dieses Start-TLS dann tatsächlich, in welcher Ausprägung, wann das wo kommen darf und so weiter. Aber also, wenn du mich fragst, ich finde es ganz schlimm. Also eigentlich, warum soll ich mitten in der Verbindung jetzt plötzlich Sicherheit anknipsen wollen?
Ja.
Also entweder das mache ich ganz am Anfang und dann mache ich es ordentlich, dann mache ich ein IMAP-S oder ein POP3S. Aber das ist irgendwie so ein seltsamer Workaround für, naja, ich will schon den alten Port verwenden, ich will meine Firewall nicht umkonfigurieren müssen und so, und aber da trotzdem irgendwie sicher kommunizieren.
Ja, ich überlege, ja genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich überlege gerade, also wenn du das als Anbieter enforcen willst oder halt auf deinem Mail-Server, dann würdest du das halt einfach nicht mehr anbieten, oder? Hättest die Ports nicht mehr offen und würdest sagen, hey, ich will noch verschlüsselt abgerufen bzw. eingeliefert bekommen.
Also du kannst alles machen. Du kannst es also, bei mir ist es tatsächlich auch so, da gibt es dann auch unterschiedliche Policies. Also zum Beispiel willst du ja, wenn du Serverbetreiber bist, da willst du die Clients dazu zwingen, korrekt konfiguriert zu sein. Also zum Beispiel willst du nicht, dass, angenommen du betreibst einen POP3-Server, dann willst du nicht, dass jemand ohne TLS zu benutzen sein Passwort im Klartext da reinpustet. Deswegen ist der Server typischerweise so konfiguriert, wenn er gut konfiguriert ist, dass er das gar nicht annimmt. Dass er sagt, nee, das ist kein gültiger Login-Mechanismus, wenn keine Transportverschlüsselung aktiv ist.
Aber wenn du den Port gar nicht offen hättest? Also gut, dann besteht das Risiko, dass versucht wird, per Klartext auf dem Port, der eigentlich für die verschlüsselte Verbindung da ist. Na, ist ein bisschen komisch.
Ja, richtig. Ich meine, das kannst du natürlich machen. Das ist halt eine Frage der Usability. Wenn die Leute irgendwie das nicht so vielleicht genau checken und so, dass sie dann halt...
Ja. Aber wie ist es nochmal? Also ich gehe quasi unverschlüsselt an den POP-Port, baue meine Verbindung auf. Der Server sagt Start-TLS.
Nee, der Client
sagt Start-TLS. Okay. Ja. Aber wie lehnt der Server dann ab, zu sagen, gib mir bloß nicht Klartext-Credentials?
In dem, falls der Client einfach anfängt, seine Credentials zu schicken,
sagt,
der Server sagt, nee, weg. Das mache ich hier nicht.
Ah, okay. Ja. Aber dann hat er sie schon.
Ja, aber der Client, der wird nicht so konfiguriert bleiben, weil der Benutzer seine Mails nicht abrufen kann.
Und ja,
dann fummelt okay. an den Einstellungen hoffentlich rum.
Okay,
ja.
Ja, gut.
Aber es ist halt kompliziert, ja. Also und jetzt gibt es plötzlich verschiedenste Ausprägungen. Jetzt gibt es Klartext, jetzt gibt es Transportverschlüsselung von vornherein auf einem ordentlichen Port, also auf einem hohen Port. Oder Transportverschlüsselung, aber so in der Mitte drin. Und je nachdem ändern sich auch die Regeln, was der Server für Kommandos annimmt und was für und welche nicht. Also das ist eine ziemliche Komplexität, die es da gibt.
Ja. Und ich erinnere das auch noch, also ich fand das echt ätzend. Ich musste dann immer nachlesen und dann haben es die einen unterstützt, die anderen noch nicht so ganz oder sowas. Es gab so eine Übergangszeit, das weiß ich auch noch. Das war nicht so ganz easy. Und ich habe es oft falsch konfiguriert gehabt. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich dann alles richtig hatte. Den Port, die Häkchen richtig gesetzt und so weiter und so fort. Die Servernamen auch richtig angegeben, weil das waren dann unterschiedliche DNS-Namen dann meistens auch.
Genau, die musst du dann auch richtig setzen, weil bei TLS ist ja wichtig, dass der Servername zu dem Zertifikat passt. Und du hast ja oft die Situation, dass du ein Mailserver hast, der für mehrere Domänen vielleicht den Mailversand handelt, aber da musst du den richtigen Namen auch angeben. Also nicht nur den richtigen Namen, der sich zu der IP von dem Server auflösen lässt, sondern eben auch, der im Zertifikat steht. Also das ist schon kompliziert und es wird noch komplizierter, wenn man dann in die Windows-Welt guckt, weil Microsoft natürlich auch das Rad neu erfunden hat mit dem Exchange-Protokoll.
Das war MAPI, oder? Oder wie hieß das nochmal? Bin mir gerade nicht mehr sicher.
Boah, es gibt da das verschiedenste Zoo an Protokollen. Genau, MAPI gehört da dazu. Mhm. Dieses Exchange Active Sync gibt es auch. Die ganzen Dinger gibt es dann auch getunnelt über so ein Web-Interface. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Das sind dann so SOAP-Nachrichten, also XML-Nachrichten. Das ist, also ich finde es mega schlimm.
Ja. Aber war nicht das erste Mal, dass Microsoft seine eigene Welt erschaffen hat.
Ja, aber halt auch ohne Not. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch echt nicht. Also ich kann mir das einen erklären, bitte. Was ist da der Sinn davon? Warum will ich das machen? Es ist erstens Single Source. Ja, also es gibt irgendwie keinen offenen Exchange-Server. Oder vielleicht gibt es den mittlerweile, weiß ich nicht. Aber das bedeutet, alle setzen den von Microsoft Windows Server 2003 ein oder was auch immer da heutzutage zum Einsatz kommt, keine Ahnung. Und die sind halt in der Vergangenheit schon öfter durch richtig fiese Sicherheitslücken aufgefallen. Ja, also wieso verwende ich so Monokultursoftware?
Ja, ich bin mir sicher, weil die halt viel, viel mehr noch da reinlegen in diese Verbindung. Also hast du ja dein Outlook, dein Microsoft E-Mail Client und dann hast du da den ganzen anderen Kram auch noch drin. Mit Kalendern und mit Gruppen und dies und jenes und so weiter. Und ich schätze mal, das haben sie da alles mit reingepustet.
Richtig, und das ist genau meine Kritik. Wir machen so ein Protokoll und da, oh, das können wir noch brauchen, das können wir noch brauchen und dann dies und das und hast du nicht gesehen. Und am Ende hat keiner mehr die Übersicht, was leistet es eigentlich? Also ich meine, das ist ja, diese Unix-Philosophie ist ja ein bisschen, du hast ein Werkzeug und es macht genau eine Sache und nicht mehr und nicht weniger. Und irgendwie finde ich, die übersetzt sich schon auch auf Server und Tools und so weiter. Und da willst du eigentlich nicht so eine eierlegende Wollmilchsau haben, weil dann sind am Ende verschiedenste Leute, die nicht genau verstehen, was die anderen machen, was die Sicherheitsimplikationen sind und so weiter und so fort. Also
ja, das eine ist das, was du willst und das andere ist das, was Corporate will.
Ja, das ist wohl richtig. Das ist wahrscheinlich nicht ganz deckungsgleich. Ich bin so ein Cyber-Hippie.
Ja, Punk.
Ja, aber also ich verstehe es auch echt. Ich tatsächlich, ganz ehrlich, also wenn jemand so einen Exchange-Server betreibt und den nicht gescheit pflegt und dann gehackt wird, die sind alle selber schuld. Also die sollen zu Staub zerfallen, diese Exchange-Server. Das ist mir echt, naja, da habe ich echt 0,0 Mitleid. Wer legt denn seine, doch nein, habe ich nicht. Ich bin da völlig gnadenlos.
Das sind doch alle Betreiber von Mail-Servern, ob das Exchange oder nicht.
Also, richtig, aber da habe ich doch wenigstens Optionen. Also bei MTAs habe ich krass die Wahl. Da habe ich eine krasse Wahl an verschiedenen Varianten. Manche mit Hinblick auf Sicherheit entwickelt, nicht alle gleich sicher, je nachdem, was mir wichtig ist. Aber also ganz ehrlich, diese Abhängigkeit, sich von so großen Firmen, Reinhold Scholz, auch in deine Richtung, sich so krass abhängig zu machen, ich verstehe es nicht.
Aber ich weiß noch von früher tatsächlich, weil ich halt so neben einem Studium auch so ein bisschen Admin war in kleineren Firmen. Und die größte Angst war tatsächlich, also das hast du eigentlich nie gemacht, so ein Exchange-Server direkt ins Internet gehängt. Das heißt, das war überhaupt gar nicht, weil ich glaube, er konnte das. Also ich glaube, der hatte so einen SMTP-Adapter und weiß der Geier was. Also das ging schon, klar. Also der musste ja auch seine Mails bekommen und man musste es ja abrufen. Aber das war so ein Anti-Pattern. Den hast du so, also nicht mal direkt hinter eine Firewall, sondern hast noch irgendwas davor gehängt. Wenn ich mich recht erinnere, ist schon länger her. Ich habe es nie gemacht. Ich habe einen Exchange so nie so direkt ins Internet gehängt, sodass der direkt Mails empfängt, sondern es war halt dann über so ein Relay.
Aber das Produkt ist doch kaputt, oder dann? Das ist doch einfach defekt. Das ist doch ein Software-Defekt.
Das ist halt mehr nach innen gerichtet. Das ist halt mehr in die Innenwelt gerichtet. Das ist eben sowas wie Outlook, so einen wunderschönen Client wie Outlook.
Ja, aber Mails sind halt per Definition ein verbundenes, verknüpftes Medium, wo ich mit außen sprechen will, mit der Außenwelt.
Ja, aber auch, guck mal, jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen. Lass uns mal in die Mails reinschauen. Also lass uns mal weggehen von Exchange. Auch E-Mails lassen sich ganz unterschiedlich gestalten. Es gibt die Plain-Text-Verfechter, einfach nur Text. Und dann gibt es die, die halt HTML und JavaScript reinpusten.
JavaScript auch?
Ich weiß nicht. Aber Bilder und GIF, wahrscheinlich JavaScript nicht, nein. CSS, ich weiß nicht, was man alles noch reinhängen kann.
Ja, CSS geht auf jeden Fall. Also genau, das ist ja auch ganz spannend, weil also auch aus dieser Corporate-Notwendigkeit entstanden, dass man sein Firmenlogo als Bild unter die Mails hängen will.
Das ist das Wichtigste.
Dass der Name fett gedruckt ist unter der Mail und dann das alles und das alles in Arial 10 Punkt oder in was weiß ich.
Und du willst ein LinkedIn-Logo
rein. Reinhold, ich kriege die Krise, wenn ich das sehe. Denk mir immer, also naja. Ja klar, aber das können natürlich Mails, können das, ist ein bisschen verpönt in gewissen Nerd-Gruppen, HTML-Mails, aber hat natürlich auch schon Vorteile, formatierte Mails schicken zu können, also Rich-Text-Mails schicken zu können.
Verschickst du überhaupt noch Plain-Text-Mails?
Per Default schon, ja.
Schon, okay.
Ja. Aber man muss sich mittlerweile anstrengen. Also in meinem Corporate-Mail ist ja übrigens auch Microsoft 365 oder wie das heißt mittlerweile. Ja. Und wenn man da Mails verschickt, die sind standardmäßig HTML.
Hast du da eigentlich einen Outlook dafür dann?
Ein Outlook, was meinst du ein Outlook dafür?
Also oder wie verschickst du dann Mails? Wenn du da M365 nutzt, dann bist du auf Outlook.com oder wie das heißt?
Oder wie machst du das? Ja, ich glaube schon. Irgendwie
über so den Webclient.
Also ist schon so ein Webclient, genau. Ja. Beziehungsweise es gibt auch so mega kompliziert einzurichten und richtig hässlich so ein... Ich sag's ungern, so ein Java-Programm, das quasi einen Connector macht, der macht mir lokal einen IMAP-Server auf und übersetzt es dann zu diesem SOAP-Protokoll, das da unter der Haube läuft. Ja, Mann, das ist richtig. Ja, das ist scheußlich. Das ist super, super scheußlich, aber was tut man nicht? Dann kann ich wenigstens meinen Thunderbird verwenden und muss mich da nicht damit rumärgern. Kann dann auch Textmails verschicken.
Machst du das? Machst du das wirklich?
Ja?
Ja, brutal.
Wieso?
Also lohnt sich das? Also ist es doch einfacher, irgendwie auf den Webclient zu gehen und dann einfach
von da Mails zu verschicken. Dieser Webclient ist völlig unbenutzbar, Reinhold.
In deinem Browser?
Ja, hast du da schon mal danach gesucht, nach Mails? Ich finde da gar nichts. Ich habe mal eine Mail bekommen und da stand dieses oder jenes Schlüsselwort drin. Ich will eine Volltextsuche und ich will es aber einschränken nach... Das ist so ein Werkzeug, das ist so schäbig, dieser Webclient. Damit kann ich nicht arbeiten. Also ich meine, ich frage mich, wie überhaupt jemand damit arbeiten kann.
Ja Mensch, nutzt du nur nicht Copilot, um deine Mails zu finden?
Ey, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt habe ich es auch gemerkt, dass du mich trollst. Unfassbar.
Das ist das Neueste, dass man jetzt nicht mehr eine normale Suche macht, sondern du wirfst deine AI an.
Genau, so weit kommt es noch. Naja, aber jetzt ganz im Ernst, das mit diesen HTML-Mails ist ja schon ein Problem, weil gerade auch Links da drin sein können. Es gibt da diverseste Mechanismen, wie man möglicherweise auch Dateien anhängen kann, die so heißen, als ob sie was Gutartiges sind, aber halt eigentlich was Bösartiges. Also überall wird ja bei jedem Dateianhang in so einer Mail dann mit angegeben, was ist der Typ von dieser Datei? Also ist das was Ausführbares oder ist das ein Bild? Dann hat die Datei aber auch noch einen Namen und damit also auch eine Dateiendung. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt hier eigentlich relevant? Ne? Wenn da drin steht, das ist eine Bilddatei, aber die hat eine .exe-Endung. Was macht denn der Mail-Client damit? Behandelt er das wie eine ausführbare Datei oder wie ein Bild? Und es ist einfach kompliziert. Also diese MIME-Types, das ist so ein eigenes Thema für sich.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal für die Anfangszeit da nicht mitbekommen haben, ne? Weil das ist schon eine Weile her. Klar, irgendwann gab es die Möglichkeit, dass man auch Dateien über E-Mails verschickt und dann waren da halt potenziell ausführbare Dateien dran und man hat draufgeklickt. weil man gedacht hat, die waren von einem guten Freund. Naja, weil man konnte auch die Absenderadresse und Absendernamen gestalten, wie man wollte. Und dann hat man sich halt ganz schnell eine Malware eingefangen. Ja. Das war so das eine. Genau, und das andere natürlich der ganz normale Angriff über E-Mail, ne, dass ich da irgendein Zeug erzähle und hier einen Link anbiete und dann sage, klick doch mal drauf und schau dir das an. Und das kommt vielleicht auch ein bisschen auch daher, weil wir E-Mail, ich habe so das Gefühl, immer auch als, ich weiß es nicht, woher das kommt, so als vertrauenswürdig auch so latent empfinden oder empfunden haben. Also nicht mit so einem satten Misstrauen ran, sondern hier, da gibt es diese Möglichkeit, per E-Mail zu kommunizieren. Eben so diese schriftbasierte Form der Kommunikation, wir waren es früher gewohnt, über Briefe uns auszutauschen. Also wir zwar jetzt nicht mehr, aber vielleicht die Generation davor. Und dann gab es Faxe und so. Und da war nie so wirklich so der schlimme Angriff. Ich weiß nicht, bei Faxen, ich meine, da hatten wir auch mal eine Folge drüber. Aber vielleicht hat das so auch mit E-Mails dann angefangen. Mhm. Und heute verwenden wir noch E-Mails, um sehr vertrauenswürdige Kommunikationen durchzuführen, ja?
Ja.
Also dieses grundsätzliche Misstrauen ist vielleicht noch nicht so bei allen drin und deswegen finden halt Angriffe nach wie vor auch darüber statt.
Es ist aber schon auch, dadurch, dass das Protokoll historisch so gewachsen ist, sind da halt auch so Aspekte reingekommen, die nicht dafür geeignet sind. Also ich meine, ne, angenommen, du hast reine Textmails. Da kann nicht viel passieren, ne? Da gibt es keinen Link, auf den du klicken kannst. Dann denkt sich aber einer bei Corporate, boah, ich will aber jetzt ein Bild mit haben. Ja, was für ein Format kann ich wählen, das offen ist, um strukturierte, formatierte Daten zu senden? Da nehme ich HTML. Ne? Das kennen wir schon aus dem Browser. Super. Jetzt muss also in den Webclient eine HTML-Engine rein. Die kann aber viel mehr. Die kann zum Beispiel auch ein Bild anzeigen auf einem Remote-Server. Und schon hast du, wenn du das einfach so naiv implementierst, wenn du da einfach einen Webbrowser, sage ich mal, mit einbindest in deinen Webclient, eine Angriffsoberfläche geschaffen, weil jetzt kann ich zum Beispiel einen Link auf ein Bild auf meinem Server einbinden, das individuell für deine E-Mail ist und ich sehe jetzt, wenn dein Webclient dieses Bild aufruft, das bedeutet, ich sehe, wenn du meine Mail gelesen hast, ohne dass du irgendeine Interaktion machen musst.
Ja.
Die meisten modernen Mail-Clients blockieren das jetzt mittlerweile, aber das war eine Zeit lang gang und gäbe, dass es so Einpixel-Grafiken überall gab, damit die getrackt haben, ob du die Mails gelesen hast.
Richtig, weil du gerade Angriff gesagt hast. Ich würde auch echt sagen, das ist ein Angriff auf meine Privatsphäre. Also muss man wirklich so werten, auch wenn die einem da nicht jetzt irgendwie einen schlechten Code untergejubelt haben oder ein schlechtes Programm oder sowas. Aber es ist absoluter Wahnsinn, finde ich. Also wirklich. Ja. Und du hast es dann, ich weiß es noch, es gab dann so Dashboards und du hast dann gesehen, ja, wie viele haben es nach wie vielen Tagen aufgemacht und nach wie vielen Stunden und wie viele haben wie denn damit interagiert und so.
Ja.
Brutal. Also unverschämt.
Und diese Protokollschichtung, die ist ja mittlerweile so tief. Also ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen erst, hat meine Frau gesagt zu mir, du, ich habe da eine E-Mail bekommen und die sieht seltsam aus, ob ich mal einen Blick drauf werfen kann. Und dann habe ich mir die angeguckt und da war ein SVG, also eine Vektorgrafik angehängt. Und das kam ihr komisch vor. Und dann habe ich, klar, bin da natürlich auch neugierig, was das ist. Dann habe ich geguckt, was ist das für eine SVG? In der SVG war eine Hyperreferenz auf ein, ich glaube, HTML-Dokument. Und in dem HTML-Dokument war JavaScript. Und dieses JavaScript, das war dann obfuskiert. Und da war offensichtlich Malware. Konnte ich so ein bisschen deobfuskieren. Und so war natürlich nur Windows-Malware. Aber voll spannend, weil da geht so eine ganze Kette los und jedes Protokoll hat wiederum so eine ganze Unterfamilie an Protokollen, die es auch unterstützt als, Inneres. Und ja, das macht die ganze Sache einfach sehr, sehr unübersichtlich und unsicher.
Ja, absolut. Du, die Zeit vergeht wieder so schnell. Ich glaube, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Thema. Wir sollten uns noch um andere Aspekte von E-Mail austauschen, zum Beispiel, wie wir tatsächlich dieses Vertrauen wiederherstellen können, wenn wir zwei uns gegenseitig eine Mail schicken können, ja, dass der Inhalt geschützt ist und dass man wirklich weiß, von wem die kommt.
Da hast du recht. So machen wir es.
Dafür machen wir noch eine Folge.
Noch eine Folge. Drei Folgen E-Mails.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gern in den Podcast-Portalen eurer Wahl. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
Ciao.